Herzlich willkommen. Wir feiern heute den 11. Sonntag nach, nein, nicht Trinitatis und auch nicht Epiphanias, sondern den 11. Sonntag nach Corona. 11 Wochen, das ist schon fast so lang wie die Studienzeit eines Semesters. Aber haben wir eigentlich auch irgendetwas gelernt? Nehmen wir aus dieser Corona-Zeit irgendetwas mit, das uns als Gemeinden oder als Nachfolger Jesu irgendwie weiterhilft? Manche Unternehmen haben in dieser Corona-Zeit gelernt, dass Homeoffice ja doch geht. Sicher wird in Zukunft nicht alles von zu Hause aus gemacht, aber es wurde gelernt. Oder die Kinder haben gelernt, dass es ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn man in die Schule gehen darf. Und viele Restaurantbetreiber lernen zurzeit, die Kundentoiletten regelmäßig zu putzen. Aber was lernen wir für uns als Gemeinden? Wir stecken ja mitten in einer übergemeindlichen Predigtserie zu einigen Texten aus der Apostelgeschichte. Und das große Thema der Reihe ist Gemeinde Jesu im Aufbruch. Was können wir aus der Corona-Zeit dafür lernen? Gemeinde Jesu im Aufbruch. Aufbrechen bedeutet ja immer auch, Altes hinter sich zu lassen. Und jetzt in der Corona-Zeit müssen wir viel Gewohntes lassen. Wäre es denkbar, manches davon auch nach der Corona-Zeit hinter uns zu lassen und zu Neuem aufzubrechen? Gemeinde im Aufbruch. Ende letzten Jahres haben wir in der evangelischen Krishona-Gemeinde Hüttenberg einen Gemeindeprozess mit einem ganz ähnlichen Titel gestaltet. Wir nannten es Gemeinde, die sich aufmacht. Wie geht das aber? Sich aufmachen. Das hat ja zwei Bedeutungen. Zum einen sich öffnen. Also für andere Menschen, andere Methoden, andere Stile oder Denkweise offen zu sein. Und zum anderen bedeutet sich aufmachen auch, sich in Bewegung zu setzen. Also nicht nur die Kirchentür aufzuschließen und das im Blättchen bekannt zu machen, sondern rausgehen zu den Menschen hin, dort, wo sie leben, genau wie Jesus es gemacht hat. Aber wie werden wir so eine Gemeinde, die sich aufmacht? Christen, die sich aufmachen, Gemeinde Jesu im Aufbruch. In unserem Gemeindeprozess kristallisierten sich mit der Zeit drei wichtige Bereiche heraus, die für so eine Gemeinde im Aufbruch uns zumindest besonders wichtig erschienen. Wir brauchen zum Ersten eine erneuerte, mutige und positive Haltung. Es geht also um die innere Einstellung. Und als Zweites brauchen wir dann ganz praktische Handlung. Also nicht nur diskutieren und reden, sondern aus der neuen inneren Einstellung heraus auch das Richtige tun. Und wir brauchen gute Herangehensweisen. Ob uns das nämlich gelingt, unsere innere Haltung zu erneuern und das auch durch unser praktisches Handeln zu leben, das müssen wir nicht dem Zufall überlassen. Es gibt ganz gezielte biblische Handlungsweisen oder Herangehensweisen und Prinzipien, die uns auf diesem Weg voranbringen wollen. Es gibt eine sehr bekannte Geschichte in der Bibel, in der sich diese drei wichtigen Aspekte einer Gemeinde im Aufbruch wiederfinden. Also diese erneuerte Haltung, das praktische Handeln und eine gute Herangehensweise. Es ist die Geschichte vom Hauptmann Cornelius in Apostelgeschichte 10. Die Geschichte ist sehr lang und ich lese sie deshalb auch nicht vor, sondern erzähle sie nur ganz grob und gehe dann auf ein paar wenige Verse ein. Aber wenn Sie möchten, können Sie jetzt auf Pause drücken und zu Hause die ganze Geschichte in Apostelgeschichte 10 für sich lesen. Da gibt es also diesen römischen Offizier Cornelius. Er war ein echter Heide, aber er war auch gottesfürchtig. Also er verehrte den Gott der Juden und tat auch eine Menge Gutes. Und wir hören, er betete viel. Und eines Tages schenkte Gott ihm eine Vision. Ein Engel trat zu ihm ins Zimmer und überbrachte die Botschaft von Gott. Lass Petrus zu dir holen. Hier hast du seine Adresse. Joppe, Haus von Simon, dem Gerber, direkt am Meer. Also schickte Cornelius dann zwei seiner Knechte und einen gottesfürchtigen Soldaten auf den etwa 45 Kilometer langen Weg nach Joppe. In der Elberfelder Übersetzung ist hier ein interessanter kleiner Zusatz zu lesen. Dort steht, dass diese Soldaten ständig bei ihm waren. Offenbar hatte Cornelius eine enge Beziehung zu seinen Soldaten und vielleicht gab es sogar so eine Art Soldatenkleingruppe, wo über Gott gesprochen wurde. Jedenfalls hat sich schon ein kleiner Kreis von Gottesfürchtigen um Cornelius herum gebildet. Wo Gemeinde Jesu im Aufbruch ist, da findet man eigentlich fast immer Kleingruppen. Jesus selbst hat es mit seinen Jüngern so gemacht und eine Kleingruppe gebildet. Und auch die trafen sich dann später zusammen mit den ersten Christen in kleinen Gruppen in den Häusern. Und auch hier bei Cornelius können wir diese Herangehensweise sehen. Und diese Herangehensweise war für seine Suche nach Gott wahrscheinlich auch von großer Bedeutung. Kleingruppe und intensives Gebet. Das hören wir, er hat viel gebetet und wahrscheinlich sich eben auch in einer kleinen Gruppe mit anderen über den Glauben ausgetauscht. Szenenwechsel. Am nächsten Tag gegen Mittag, die Knechte und der Soldat waren schon ganz kurz vor Joppe, betet Petrus auf dem Dach. Er bekommt Hunger und er bittet um Essen und es wird ihm auch etwas zubereitet. Ob es jetzt die Hitze war oder der verheißungsvolle Duft aus der Küche, jedenfalls geriet Petrus in Ekstase und er sah plötzlich Dinge und er hatte eine Vision. Dieses bekannte Tuch mit allen möglichen unreinen Tieren, das vom Himmel herabkam und die Stimme, die zu Petrus sagte, schlachte und iss. Und dann lesen wir, auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Auch hier in dieser Szene erleben wir intensives Beten als wichtige Herangehensweise für eine Gemeinde im Aufbruch. Und wir lesen von einer Haltung, die Petrus ganz tief prägte. Er unterteilt die Welt in rein und unrein. Und diese Haltung will Jesus jetzt verändern, weil er mit Petrus seine Gemeinde weiterbringen möchte. Jesus will Petrus in Neuland setzen, will das Evangelium, dass das Evangelium neues Territorium einnimmt. Aber Petrus' bisherige Haltung steht diesem Vorhaben Jesu noch im Wege. Welche tief geprägten Haltungen hast du vielleicht, die Jesus im Weg stehen könnten? Wo möchte Jesus vielleicht etwas Neues beginnen oder einen Schritt weitergehen, aber deine inneren Einstellungen verhindern es, dass du mit Jesus Neuland einnimmst? Petrus kommt jetzt langsam wieder zu sich, er ist noch ganz verdattert und fragt sich, was diese Vision jetzt wohl bedeuten sollte. Da klopft es an der Tür. Und gleich noch einmal spricht der Heilige Geist zu Petrus. Petrus, da sind drei Männer, die wollen, dass du mit ihnen gehst. Folge ihnen ohne Bedenken und zweifle nicht. Ich selbst habe sie geschickt. Hier geht es um eine weitere innere Einstellung von Petrus. Ganz offensichtlich hatte er römischen Soldaten und Heiden gegenüber erhebliche Bedenken und Zweifel. Aber Gott heilt seine Skepsis. Gibt es Menschen, von denen du auch nicht mehr viel Gutes erwartest? Ach, der ändert sich nie. Oder ach, die interessieren sich sowieso nicht für den Glauben an Jesus. Gott heilt hier die Bedenken und die Zweifel von Petrus. Und er bereitet eine unfassbar schöne Erfahrung dadurch vor. Hier ist nämlich Gemeinde Jesu gleich wirklich im Aufbruch. Nachdem die Abgesandten nämlich alles von Cornelius ausgerichtet haben, machten sie sich am nächsten Tag auf den Rückweg. Im Vers 23 lesen wir: Am anderen Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg. Einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Ah, da haben wir schon wieder eine kleine Gruppe. Einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Sie sind gemeinsam unterwegs. Und was noch? Man überliest es fast. Petrus macht sich mit ihnen auf den Weg. Hier haben wir das praktische Handeln, das Rausgehen, den Kontakt suchen. Gemeinde, die sich aufmacht, Gemeinde, die aufbricht. In Caesarea angekommen, ist Petrus dann völlig überrascht, wie viele Leute da schon auf ihn warten. Ja, manchmal übertrifft Gott unsere Erwartungen. Ganz besonders dann, wenn er gerade erst unsere Skepsis, unsere Zweifel und Bedenken geheilt hat. Und dann sagt Petrus bemerkenswerte Worte. Er sagt in Verse 28 und 29, ihr wisst, dass es mir nach dem jüdischen Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nichtjüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten darf. Deshalb bin ich sofort, als ihr mich holen ließt, mitgekommen. Petrus' Haltung hat sich hier radikal geändert und deshalb kann er jetzt auch anders handeln. Petrus überschreitet hier eine unglaubliche Grenze. Für Juden kann man das sogar als Ekelgrenze bezeichnen, was er hier tut. Petrus tut hier etwas, was sich für ihn wahrscheinlich grauenhaft falsch angefühlt hat. Einfach nur furchtbar. Was er hier tut, steht allem entgegen, was er in seinem ganzen bisherigen Leben für richtig gehalten hat. Und wie auch Generationen vor ihm schon geprägt wurden. Gott bewegt Petrus hier zu einer völligen Abkehr von seinen tiefsten Überzeugungen und Wertmaßstäben. Und warum? Damit Gemeinde Jesu aufbrechen kann. Und damit Gott diesen Petrus für diesen Aufbruch in neues Land gebrauchen kann. Wünschst du dir für dein eigenes Glaubensleben und für deine Gemeinde auch einen Aufbruch? Und könnte vielleicht mancher Aufbruch in unserem Leben oder in unserer Gemeinde ausgeblieben sein, weil wir in unserer Haltung unbeweglich sind? Weil wir unsere Überzeugungen und Wertmaßstäbe absolut setzen und Gott uns deshalb kaum zu etwas wirklich Neuem bewegen kann? Jüngerschaft bedeutet aber gerade das, dass Gott unsere Haltung und unsere Handlung verändern will. Und Petrus lässt das zu. Auch wenn es sich erstmal völlig falsch und vielleicht sogar anstößig angefühlt haben muss. Das ist krass, was hier passiert. Und wie geht's jetzt weiter in der Geschichte? Cornelius berichtet dem Petrus jetzt noch einmal, wie Gott ihm durch den Engel begegnet ist und dann verkündigt Petrus das Evangelium. Und in seiner Predigt finden wir noch einmal eine kleine, aber sehr interessante Randnotiz. Im Vers 42 heißt es, und Jesus hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen. Was ist denn daran so interessant, an dieser Aussage? Es ist wieder die Haltung von Petrus. Denn gibt Petrus hier den Auftrag Jesu richtig wieder? Nein. Der Missionsbefehl Jesu heißt ausdrücklich, geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Und nicht nur dem Volk der Juden. Wie schnell passiert das doch, dass wir den Auftrag Jesu begrenzen und uns nur auf uns selbst konzentrieren? schön unter unseresgleichen bleiben, nur sein eigenes Volk, seine eigene Gemeinde im Blick haben. Das ist selbst dem großen Petrus passiert. Es ist also alles andere als außergewöhnlich, wenn wir uns da auch ein bisschen verrannt haben sollten. Wichtig ist nur, dass wir uns von Jesus verändern lassen. Und zum Schluss passiert etwas, das so eigentlich gar nicht sein dürfte. Noch während Petrus predigt, kam der Heilige Geist auf alle herab, die ihm zuhörten. Was? Kein Bekehrungsaufruf, keine Bekehrung, keine Taufe und schon kommt der Heilige Geist und dann auch noch auf alle, die zuhörten. Was passiert da? Darf das überhaupt so passieren? Müsste da nicht die Reihenfolge eingehalten werden? Es ist irgendwie so, als ob Gott es einfach nicht mehr abwarten konnte. Schon seit dem Sündenfall, aber spätestens seit Abraham, hat Gott nichts Sehnlicheres im Sinn, als dass seine Menschen endlich wieder gerettet werden können, dass er sie endlich wieder annehmen kann. Es ist, als ob Gott dem Petrus hier sagen wollte, jetzt mach mal, predige nicht so lange, ich will jetzt nicht mehr länger warten und dann platzt seine Liebe einfach aus ihm heraus und überschüttet die ersten Heiden mit dem Heiligen Geist, ohne dass die überhaupt dazu kommen, ein Übergabegebet zu sprechen. Vorauseilende Gnade Gottes. Und diese Menschen stimmen jetzt in einen geistgewirkten Lobpreis ein, der die Grenzen gewöhnlicher Sprache sprengt. Was für eine Erfahrung! Gemeinde Jesu im Aufbruch. Und dieses Erlebnis, das verändert jetzt nicht nur den Petrus, sondern auch seine Kleingruppe, die mitgereisten Brüder aus Joppe, die kommen aus dem Staunen auch nicht mehr heraus. Auch deren Haltung wird jetzt für immer verändert durch dieses gemeinsame Missionserlebnis. Was für eine krasse Geschichte. Gott verändert hier Haltungen und Einstellungen. Und dadurch wird es möglich, dass alle Menschen in dieser Geschichte völlig neue Wege betreten. Sogar Wege, die sich erstmal komplett falsch angefühlt haben müssen. Aber es sind Wege, auf denen Gott alle Beteiligten nur noch mehr beschenkte. Gott konnte es ja gar nicht mehr abwarten, die Menschen zu beschenken. Und die Herangehensweise der Beteiligten war intensives Gebet, hörendes Gebet, gemeinsames Unterwegssein in kleinen Gruppen und das Verkündigen des Evangeliums. Wenn du das Herzensanliegen hast, dass Gemeinde Jesu auch in unseren Tagen im Aufbruch ist, dann nutze doch dieses Corona-Semester, um zu lernen. Bleib doch an dem Thema dran. Ich möchte noch ein paar Fragen zum Weiterdenken mitgeben. Wo könnte Gott mit dir oder mit deiner Gemeinde einen neuen Weg einschlagen wollen? Und durch welche Haltung, also durch welche persönlichen Überzeugungen und Wertmaßstäbe könntest du Gott dabei im Wege stehen? Wie könnte da eine neue Haltung aussehen? Und welche praktischen Handlungen, also Taten, werden aus dieser neuen Gesinnung heraus folgen? Und als letzte Frage, wie steht es mit diesen Herangehensweisen, die wir hier im Text beobachten können? Bist du Teil von so einer Kleingruppe, in der man miteinander betet, sich gegenseitig ermutigt, Gemeinde im Aufbruch zu sein? Und hat diese Kleingruppe auch das Ziel, so wie Petrus, das Evangelium anderen Menschen bekannt zu machen? Ich wünsche es uns allen, dass wir da wirklich dranbleiben an diesem Thema Gemeinde Jesu im Aufbruch. Denn Gott will mit seiner Liebe herausplatzen. Das hat er uns in dieser Geschichte bewiesen. Bleiben Sie dran. Gott will mit seiner Liebe herausplatzen. Amen.